Hey, guten Morgen. Es ist so schön, euch zu sehen. Dieses Bild habe ich schon, weiß nicht, dreiviertel Jahr nicht mehr gehabt, dass wir so viel zusammen sein können aufs Mal. Das ist wirklich mega, mega schön. Und ich möchte Jesus gerade kurz Danke sagen jetzt auch. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir uns wieder mehr oder weniger als ganze Gemeinde treffen können. Dass diese 50er-Limite weg ist und dass wir uns einfach ohne Ticket wieder treffen können. Danke von ganzem Herzen. Und Herr Jesus, wir möchten dich jetzt einladen, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, ich freue mich, mit euch in diese Serie einzutauchen über den Kolosserbrief. Dieser Brief zeigt die Stellung von Jesus in einzigartiger Weise. Die beschreibt ihn wirklich sehr eindrücklich. Heute und in 2 Wochen werde ich predigen und die anderen beiden Male Daniel Niedecker. Wir haben uns da zusammengetan. Er hat die genau gleiche Serie in Bubikon und wir können da voneinander auch profitieren. Daniel war ja auch schon bei uns, schon ein paar Mal und er wird jetzt dann gerade im Sommer nach Münzingen, meine ich, es müsste Münzingen sein, wechseln als Pastor. Also er wird wahrscheinlich nachher nicht mehr so kommen, ist dann ein bisschen weit. Ja, Kolossä ist eine oder war eine führende Stadt in Kleinasien. Vielleicht entdeckt ihr es hier auf dem Bild, ziemlich zentral dort, nördlich vom Mittelmeer. Es war, ist in der heutigen Türkei und lag in einem fruchtbaren Tal in der, also bei dem Fluss Lykos. Und auch gleichzeitig an der großen Handelsroute vom Euphrat an den Westen, also in den Westen. Also hat eine gute Lage auch. Nahe bei der Stadt erhob sich ein Berg, der Berg Kadmus. Der war 2.500 Meter oder ist immer noch so hoch. Nehmen wir an, der steht noch. Das ist also ein anständiger Hausberg, sogar ein bisschen eindrücklicher als unser Jötliberg. Wäre noch spannend mal zu sehen. Nun, etwa ein Jahr nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hat, kam ein großes Erdbeben und hat auch weite Teile der Stadt zerstört. Wie das Reini schon vorher erwähnt hat, die Stadt hat sich eigentlich nie mehr erholt. In Kolossä wohnten damals Heiden, also Nichtjuden, wie auch eine beachtliche Anzahl Juden. Die waren nämlich im Jahr 200 vor Christus, mussten die flüchten bei einer Verfolgung und sind dann auch unter anderem dorthin gekommen. Und diese christliche Versammlung, die es dort gab, die wurde von Epaphras gegründet. Epaphras war ein Mann, der kam durch Paulus zum Glauben. Und Paulus selber war noch nie in der Stadt, als er den Brief schrieb, und hat aber doch eine enge Verbindung gehabt von Herz zu Herz. Also wenn man den Brief liest, merkt man das sofort. Der Brief wurde von Paulus geschrieben aus der Gefangenschaft in Rom, etwa im Jahr 60 nach Christus. Und warum hat denn Paulus eigentlich diesen Brief geschrieben? Was war der Anlass, der Grund? Und der Grund war, dass eine Irrlehre aufgekommen ist über Jesus und die hat so in der Gemeinde auch kursiert und diverse Leute auch verunsichert und durcheinander gebracht. Diese Irrlehre wurde später bekannt als Gnostizismus und die Gnostiker, die glaubten, dass es eine besondere Erkenntnis braucht, um von Gott angenommen zu werden. Also sie sagten, Gott, also Jesus ist weder Gott noch Retter und es brauche eine spezielle, eine geheime höhere Erkenntnis, die über der Bibel stehe. Also etwas, man hat noch tiefere Erkenntnis jetzt über die Bibel hinaus, die braucht es. Und das kursierte in der Gemeinde und Epaphras war darüber so besorgt, dass er den weiten Weg von Kolossä nach Rom zu Paulus angetreten hat. Und Paulus hat dann mitgeholfen, diese Irrlehre zu bekämpfen, indem er diesen Brief schrieb und im Brief gezeigt hat, dass Jesus eben wirklich Gott ist. Und er beschreibt das wirklich wunderbar. Wir schauen heute diese Verse an, die wir vorher schon gehört haben. Hier werden 5 eindrückliche Aussagen über Jesus gemacht. Ich lese diese Verse nochmal, Kolosser 1, Vers 15 bis 18. Da wird über Jesus gesagt: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des Körpers, der Gemeinde heißt. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Und wir wollen hier mal durchgehen, eins nach dem anderen, und weil gerade die erste Aussage ist schon ziemlich ein Schlag in die Magengegend der Gnostiker. Er sagt hier, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und im Griechischen steht hier das Wort Eikon. Und von daher kommt unser deutsches Wort für Ikone. Ikone. Jesus ist also die Ikone, das exakte Abbild vom lebendigen Gott. Darum sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, weil er das Eikon ist vom Vater. Für uns ist Gott unsichtbar. Wir können ihn nicht sehen. Aber die Bibel sagt sogar, dass noch nie ein Mensch Gott Vater direkt gesehen hat. So face to face. Aber es gibt Menschen, die haben Gott gesehen, trotzdem. Und zwar in Jesus, weil er der sichtbare Ausdruck des unsichtbaren Gottes ist. Wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten und wir könnten 2000 Jahre zurückreisen, dann könnten wir Gott auch sehen. In Jesus, in ihm. Nun, das Wort Bild, Eikon, das hat noch eine andere Bedeutung. Es steht nämlich auch für Stellvertreter oder Repräsentant. Ursprünglich hatte Gott ja Adam auf diese Welt geschickt, dass er Gott vertritt. Leider hat Adam versagt. Und darum schickte Gott dann später seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt, damit er Gottes Anliegen weitergibt und den Menschen seine Liebe aufzeigt an seiner Stelle. Das in diesem Sinne ist er auch das Bild Gottes, das Eikon Gottes. Und wisst ihr, was ich wirklich bewegend finde? Dass diese beiden Bilder hat Gott auch auf uns gelegt. Das eine, dass Jesus ja zu seinen Jüngern sagte, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Das heißt also, auch wir sind Gesandte Gottes. Wir sind Botschafter Gottes in dieser Welt, natürlich geleitet durch den Heiligen Geist. Aber wir sind auch seine Stellvertreter, wenn wir mit ihm leben. Als gleich wie Gott Vater seinen Sohn in diese Welt gesendet hat, hat er nun jetzt uns gesendet. Und das andere, die Bibel sagt ja schon ganz am Anfang, dass wir Menschen im Ebenbild Gottes erschaffen worden sind. Natürlich können wir jetzt nie sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also bitte sagt das nicht. Hä? Außer ihr denkt euren leiblichen Vater, dann ist es was anderes. Aber wir können das sonst nicht sagen. Bei Jesus ist diese Ebenbildlichkeit ja eine exakte Abbildung, haben wir gesehen. Bei uns ist aber immerhin eine Gottähnlichkeit, dieses Bild, eine Ähnlichkeit. Und so ist also der Auftrag, den Gott uns gab in diese Welt hinein und die Art, wie wir erschaffen sind in seinem Ebenbild, das ist, gibt uns einen ungeheuren Wert. Und der ist einfach mal da. Egal, ob du gesund bist oder nicht, ob du alt oder jung bist, dieser Wert ist einfach da und der kann nicht von uns genommen werden, wenn wir in Christus sind. Ich habe vor einiger Zeit in Ascona in einem Schaufenster diesen Spruch entdeckt. Schön, dass es mich gibt. Ich weiß nicht, ob du denkst, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber also Gott würde das unterschreiben. Ein Blick auf dich. Schön, dass es dich gibt. Unterschrift Gott. Kannst du das auch unterschreiben? Also ich hoffe es, weil es ist nicht irgendwie hochnäsig, es ist wahr, weil Gott uns diesen Wert gibt, haben wir gerade gesehen. Klar, es gibt dann noch einen anderen Spruch, der ist vielleicht etwas zu viel des Guten. Der war im gleichen Schaufenster, ich bin klug, schön und gebildet, aber das Beste an mir ist meine Bescheidenheit. Okay, das lassen wir jetzt mal stehen, nicht? Aber es gilt, Gott gibt uns in dieser Welt einen Platz, wo wir in unserem Umfeld ein Stück weit Gottes Unsichtbarkeit sichtbar machen, den unsichtbaren Gott sichtbar, einfach wo wir unterwegs sind. Hans-Peter Reuer hat es wunderbar ausgedrückt, als er gesagt hat, ein Mensch, der Gott und seinem Wort wirklich vertraut, macht einen unsichtbaren Gott sichtbar in dieser Welt. Und ich glaube, dass wir auch ein bisschen mehr, also vielleicht nicht alle, aber tendenziell ein bisschen mehr dieses göttliche Bewusstsein haben sollten, dass, also dass Gott uns auf uns legt in unseren Alltag hinein. Wie viele Influencer tummeln sich im Internet und beglücken Tausende und Millionen von Menschen mit Banalitäten, die man fast nicht glaubt. Und YouTube zum Beispiel, das ist ja eigentlich der Hauptkanal, ich habe gerade gehört, dass das Fernsehen abgelöst hat in der Beliebtheit. Also es wird mehr YouTube geschaut als Fernseher. Also, und wir müssen sagen, weil wir Jesus in dieser Welt vertreten, sind wir doch viel, viel wichtiger und wertvoller als irgendwelche Influencer sonst. Also geh mit erhobenem Haupt durch deinen Alltag und im Wissen, ich mache den unsichtbaren Gott ein Stück weit sichtbar. Dort, wo wir gehen. Dann weiter sagt Paulus über Jesus, er ist der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Und hier können wir fragen, legt sich denn Paulus hier nicht selber ein Ei, wenn er sagt, der Erstgeborene? Zeigt das denn eben nicht auf, dass Jesus eben doch geboren ist und demnach nicht Gott, so wie die Gnostiker das sagen? Nun, mit der Bezeichnung Erstgeborener wird in der Bibel unter anderem auch eine Vorrangstellung herausgestrichen. Und das gilt auch für Jesus hier. Also der Paulus sagt mit ihm nicht, er ist als Erster auf die Welt gekommen, sondern er hat eine Vorrangstellung. Also Jesus kann ja unmöglich geschaffen worden sein und, wie es im Text heißt, gleichzeitig alles geschaffen haben. Das widerspricht sich ja. Und Paulus ist ja nicht so dumm, dass er sich in zwei Versen in einem so wichtigen Teil widerspricht, wenn er die Gnostiker widerlegen will. Also er meint effektiv die Vorrangstellung. Und das ist in der Bibel nicht selten. Zum Beispiel ist das beim König David genau gleich. Auch er wird im Psalm 89, Vers 28, wird er als Erstgeborener bezeichnet. Und ich denke, die meisten von uns wissen, der hatte 7 ältere Brüder. Und wird als Erstgeborener bezeichnet, weil damit die Vorrangstellung gemeint ist. Und mit dieser Aussage zeigt Paulus, dass Jesus als Gottes Sohn über der ganzen Schöpfung steht. Und von diesem ewigen Sohn, der weit über der ganzen Schöpfung steht, also der steht über allem. Und von ihm heißt es in Römer 8, 29, das finde ich einen genialen Satz, da heißt es über ihn, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wenn du mit Jesus bist, hast du einen älteren Bruder. Der steht über allem. Der ist höher als alles. Dein Bruder. Das ist gewaltig, finde ich. Du hast einen großen Bruder, der sich für dich einsetzt, der alle Möglichkeiten hat. Ich habe einen leiblichen großen Bruder. Er ist zwar nicht so groß wie ich, aber er ist trotzdem mein großer Bruder. Und als Kind hatten wir viel Streit. Oh, es hat geklopft und tätscht, wobei ich meistens flach rausgekommen bin. Er war 3 Jahre älter, also ist 3 Jahre älter. Aber wenn es hart auf hart gekommen ist, dann hat er zu mir gehalten. Hat mich beschützt und manchmal auch gerecht. Das hat mir besonders gefallen, wenn er mich gerecht hat. Und das hat einen Vorteil. Denn die anderen großen Jungs wussten, hey, der Thomas hat einen großen Bruder, der ist ziemlich stark. Lass ihn wieder besser in Ruhe. Ja. Aber wie wunderbar ist es, wenn wir einen ewigen großen Bruder haben. Einen großen Bruder, der eben größer ist als alle Probleme, die auf uns kommen können. Der sich für uns einsetzt, für uns da ist. Und der immer da ist, auch wenn wir alleine sind. Und dieser große Bruder ist auch Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Es heißt, denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Jesus hat auch alle Engelwesen erschaffen. In unterschiedlicher Stärke und Form und Hierarchie. Er hat alle Menschen erschaffen, letztlich. Und er hat die Natur erschaffen, die Tiere, das ganze Universum. Und diese unwahrscheinliche Kreativität in der Natur, diese Farbenfrohheit, diese Genialität, sogar in kleinsten Tieren, also wie die kleinsten Tiere funktionieren und leben, das alles, das zeigt, dass der größte Hinweis, dass es einen Gott geben muss. Ich meine, wenn wir einfach mal versuchen könnten, das geht wahrscheinlich nicht, aber neutral an diesen Gedanken heranzugehen. Wie kann so etwas Geniales aus dem Nichts per Zufall entstehen? Wie sollte das gehen? Also meine, bei allem, was wir irgendwo sehen, ein Haus, ein Auto, ein Pullover, eine Brille, bei allem wissen wir, das ist nicht zufällig entstanden. Nicht mal ein Topflappe. Oder das passiert nicht zufällig. Da ist jemand dahinter. Und wie sollte denn jetzt diese große Genialität in der Schöpfung zufällig entstehen? Jostein Gaarder, der hat mal diesen Satz oder diese Sätze geprägt. Er hat gesagt, er zitiert da: Ich war schon oft draußen im Weltraum, protzte der Kosmonaut. Aber ich habe weder Gott noch Engel gesehen. Und ich habe schon viele kluge Gehirne operiert, antwortete der Gehirnforscher, aber ich habe noch nirgendwo auch nur einen einzigen Gedanken entdeckt. Oder wir dürfen nicht mit einer falschen Logik an die Sache herangehen. Gott ist über unserer Wahrnehmung, über unserer Dimension. Wir können ihn nicht unter das Mikroskop zwingen. Darum können wir Gott in der Natur nicht erkennen im Sinne von Beweisen. Aber die Hinweise, die da sind, die sind gemäß der Bibel, also wenn man da rangeht, dann muss man eigentlich zum Schluss kommen, ja, es muss einen Schöpfergott geben. Und die Bibel stellt ihn uns vor als Jesus Christus. Jesus hat allen Lebewesen, die er erschaffen hat, hat er den Lebensatem eingehaucht. Also das Leben hat er eingehaucht. Das lesen wir schon bei Adam, 1. Mose 2,7. Da heißt es, dann formte der Herr den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in seine Nase, den Lebensgeist. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Wir alle, wir Menschen, die Tiere, auch die Pflanzen, wir leben durch den göttlichen Lebensatem. Und das bringt mich zu einem der erstaunlichsten Ereignisse in der Weltgeschichte, das finde ich zumindest, wenn man sich das so vorstellt, denn nämlich als Jesus am Kreuz hing, da schrie er, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und nachher heißt es wörtlich, als er dies gesagt hatte, hauchte er den Geist aus. Also den Lebensatem hat er wie ausgehaucht. Zuerst hat er uns diesen Atem gegeben, damit wir leben. Aber wir Menschen haben dieses Leben missbraucht, wir haben Gottes Gebote und somit Gott eigentlich den Rücken gedreht. Und das führte zu einer Trennung. Trennung zwischen uns Menschen und Gott. Und diese Trennung, die ist einerseits einfach zeitlich, irdisch. Und wenn man aber in dem Zustand stirbt, dann ist sie nachher ewig. Die ewige Trennung von Gott. Und damit er uns retten konnte von dieser Trennung, ist Jesus gekommen, hat die Schuld, unsere Schuld auf sich genommen und ist für uns gestorben, indem er seinen Lebensatem ausgehaucht hat. Das ist eigentlich der größte Widerspruch, den es gibt. Das Leben, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben stirbt für uns. So sehr liebt uns Gott. Aber er ist dann auch verstanden, am dritten Tag, der Heilige Geist hat ihn zum Leben erweckt. Und damit Gott uns retten kann, müssen wir ihm unsere Schuld eingestehen und ihn bitten, komm in mein Leben. Und wer das tut, der bekommt ein neues Leben, ein ewiges Leben. Er bekommt das Leben also zum zweiten Mal, aber diesmal ist es ewig. Und nun zeigt Paulus, dass Jesus nicht nur Schöpfer ist, es heißt, er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Und ich vermute, dass das etwas ist, was wir vielleicht ein bisschen weniger im Blick haben. Schöpfer Gott, okay, aber nicht nur, dass er es geschaffen hat, in ihm hat alles Bestand. Und das griechische Wort hier, das bedeutet zusammenhalten. Das heißt, Jesus hält das ganze Universum zusammen und bewahrt auch die Kraft und das Gleichgewicht, dass das Leben fortbestehen kann. Auch Hebräer 1, Vers 3 sagt es auch so, mit anderen Worten über Jesus, er, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Also Jesus ist nonstop am Arbeiten, er trägt die Dinge, dass sie nicht auseinanderfallen. Wenn er seine Hand abziehen würde, würde auch alles auseinanderfallen. Und wir können also sagen, er erhält die Welt in jedem Augenblick am Leben. Das bedeutet auch, Gott bewahrt alles Geschaffene vor dem Zurückfallen ins Nichts. Und dass wir Menschen am Leben bleiben, ist also von Gott abhängig. Also das gilt jetzt für dich und für mich, jetzt gerade, in dem Moment. Wenn Gott das nicht aufrechterhalten würde, dann würde ich gerade irgendwie in alle Atome zerfallen wahrscheinlich. Und ihr auch, das sieht ein bisschen komisch aus. Gott macht es aber, er erhält uns. Und hieran sehen wir seine Liebe, nämlich ganz speziell, dass er das auch für Menschen macht, die gar nichts von ihm wissen wollen. Also die ihn sogar ablehnen und beleidigen. Er erhält sie dennoch, auch die Lebensgrundlage von uns allen. Das ist Liebe, das ist Gottes Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Einerseits eben auch, dass er sie in Bestand hält, aber natürlich auch, dass er seinen Sohn gesandt hat, wie der Vers dann weitergeht. Und wir sehen aber auch in dieser Aussage seine Treue. Gott macht keine Pause zwischendurch. Und sagt, so, jetzt haben wir mal ein bisschen mühsam da. Ich mache mal Pause, da muss ich halt neu schaffen. Nein, seine Treue sagt, ich mache das 7 Tage die Woche, 24 Stunden ohne Unterbruch. Halte ich alles zusammen. Und was heißt das für uns, wenn wir so mit Jesus unterwegs sind? Diese Tatsache. Nun, abgesehen davon, dass wir Gott dafür immer wieder aufs Neue Danke sagen können und ihn anbeten können, dass er uns zusammenhält und auch unsere Lieben und die ganze Welt, zeigt es uns etwas darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die ohne Gott leben. Denn Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 44, er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Und jetzt, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott beschenkt jeden, auch böse Menschen, ungerechte Menschen, indem er die Welt erhält. Ist euch schon aufgefallen, es regnet nicht nur über den Grundstück der Gläubigen. Wenn es regnet, regnet es einfach dort, regnet es, egal wie die Menschen zu Gott stehen. Und das ist auch Gnade. Und das gilt sogar für aggressive Atheisten, die Gott ablehnen, die Christen verfolgen, die Gott verspotten. Und darum sollen auch wir Christen denen, die uns gemein sind zu uns, die uns beleidigen, die uns verletzen, dass wir in der Vergebung leben, dass wir daran arbeiten, denen zu vergeben, freundlich zu sein, für sie zu beten. Und das ist normalerweise nicht unbedingt die Reaktion, die kommt, wenn man uns verletzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tendiere eher in die Richtung, so im Sinn von, warte nur, bis ich Gelegenheit habe. Dann kommt es zurück. Oder mindestens in der Form, dass man anderen erzählt, was das für ein schrecklicher Mensch ist. Vielleicht eher diese Form, oder? Das als Christ ist ein bisschen weniger auffällig. Aber trotzdem, das ist einerseits verständlich, aber es ist nicht so, wie es Gott möchte. Denn wir selber sind ja auch dankbar für die Vergebung, die Gott uns schenkt und dass er uns das Leben erhält, so treu. Auch wir haben das nicht verdient. Ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht. Das ist ja eine Wahrheit, die wissen wahrscheinlich alle. Aber wenn es dann wirklich drauf und dran geht, dass es etwas ist, das uns da verletzt, dann müssen wir darum ringen, dass wir es leben können. Aber Vergebung, das ist ganz wichtig. Martin Luther King, er hat gesagt, und der hat ja viel zu vergeben. Also der hat ja enorm viel einstecken müssen, wurde schließlich ja auch ermordet. Und er hat gesagt, ich habe mich für die Liebe entschieden. Hass ist mir eine zu schwere Bürde. Das ist genau der Punkt. Hass, auch Unversöhnlichkeit, belastet die eigene Seele enorm. Viel, viel mehr, als einem bewusst ist, wahrscheinlich ja. Auch weil es mich von Jesus entfernt, ist es so schwierig. Langsam und stetig kommt man immer mehr von Jesus weg. Jesus will uns davor bewahren, damit unsere seelische Gesundheit bestehen bleibt oder auch wiederhergestellt werden kann. Und dann führt Paulus noch das Letzte aus, das Fünfte, wo er sagt, er ist auch der Kopf des Körpers, der Gemeinde heißt. Also Jesus ist der Kopf des Leibes, wir sind der Leib von Jesus. Jetzt, was ist eigentlich Gemeinde? Ich habe schon mehrfach die Aussage gehört, wenn zum Beispiel zwei Christen zusammen sind, das ist Gemeinde. Und ich würde das nicht unterschreiben. Also ich würde sagen, das sind zwei Glieder einer Gemeinde. Aber Gemeinde im Neuen Testament ist mehr als zwei Personen. Und zwar sehen wir in der Bibel, dass zu einer Gemeinde gehören zum Beispiel Älteste, die die Gemeinde leiten. Es gehören Diakone oder wir sagen vielleicht jetzt Hauptleiter, Hauptleiterinnen, die die Ältesten unterstützen, die helfen. Ja, das ist Gemeinde. Und eine Gemeinde ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig dienen, wo wir uns ermutigen, wenn wir Trost brauchen, wenn wir uns aufmuntern. Die Gemeinde ist ein Ort, wo ich gegenüber habe, in denen Christus lebt. Und das ist so wertvoll. Martin Luther hat mal gesagt, Dietrich Bonhoeffer war das, hat gesagt, der Christus in dir ist stärker als der Christus in mir. Und es gibt Phasen, wo wir unten durch müssen, wo unser Glaube klein ist, wo wir vielleicht Zweifel haben. Und dann kommt das Gegenüber, hoffentlich. Mein Bruder, meine Schwester in Christus und ihr Christus ist in dem Moment stärker als meiner. Und sie kann mich aufrichten, sie kann für mich ein Stück weit glauben und mir das zusprechen. Und das ist Gemeinde. Und wisst ihr, das geht nur über die Gemeinschaft. Darum war es, finde ich, so tragisch oder es war so schlimm, dass man uns nur noch teilweise sehen konnte. Und darum bin ich so froh, dass sich das jetzt ändert. Und die Gemeinde ist auch der Ort, wo wir uns helfen, gegenseitig immer mehr Jesus kennenzulernen, in die Tiefe. Wo wir uns helfen, nach seinem Wohlgefallen zu leben. Wo wir üben können, wie das geht. Wo wir uns leider auch verletzen und eben dann die Vergebung wieder ein Übungsfeld ist. Das ist Gemeinde. Aber die Gemeinde ist auch ein Ort, wo wir lernen, Gott liebt dich. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Einerseits direkt von Gott und andererseits durch die Glaubensgeschwister. Und wisst ihr, ich meine, diesen Satz sagen vielleicht noch viele, ja, ich glaube, Gott liebt mich. Aber wie tief ist es in meinem Herz drin? Und wenn das reinrutscht, das kann ein Leben, ein Christenleben total verändern. Ich habe gerade bei einem Mädchen, das uns sehr nahe steht, habe ich jetzt an etwas geschrieben und ich habe das so gesehen und sie hat geschrieben, danke Jesus, dass du mich liebst. Ich habe das gefunden, das ist wow, was für eine wunderbare Erkenntnis. Danke Jesus, dass du mich liebst. Einfach so. Nicht durch Leistung. Das ist ja diejenigen, die kleine Kinder haben, vielleicht noch Säuglinge. Dort fällt einem ja am meisten auf. Die liegen ja nur da. Die schreien und machen in die Windeln. Aber du liebst, du bist verliebt vom ersten Tag an. Und so liebt uns Gott. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir das lernen, immer mehr. Durch Gott und durch uns Gemeindegeschwister. Das ist ganz enorm kostbar. Und Hans-Peter Reu nochmals, er hat gesagt, die meisten Menschen leben so, damit sie geliebt werden. Als Christ darf ich leben, weil ich geliebt bin. Das ist ein riesiger Unterschied. Nicht, ich muss mir was verdienen. Ah, es ist schon da. Und aus dieser Gewissheit, aus dieser Freude heraus kann ich leben. Paulus wendet hier in diesem letzten Teil ein wunderbares Bild an. Die Gemeinde ist der Körper von Jesus. Und er ist also das Haupt, der Kopf. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir zwischendurch darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Was würdest du empfinden, das ist jetzt mega hypothetisch, aber kann ich mal so einsteigen. Was würdest du empfinden, wenn Jesus dir erscheinen würde? So eine sichtbare Erscheinung, wie dem Johannes, vielleicht ähnlich in der Offenbarung. Nur du und Jesus. Und er steht vor dir und du stehst vor, ja, vielleicht würdest du eher sinken, so in die Knie sinken. Oh, und du würdest sofort merken, das ist die herrlichste und mächtigste und gewaltigste und wichtigste Person überhaupt. In erster Sekunde würdest du das merken. Nun ist Jesus aber für uns unsichtbar. Aber sein Leib nicht. Denn Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Körper. Die Gemeinde ist sein Körper. Was heißt das? Das heißt, so wie du mit der Gemeinde umgehst, so gehst du mit Jesus um. Weil es sein Körper ist. Also, was haben die Gemeinde und die Gemeindeglieder für einen Platz in meinem Denken, in meiner Zeiteinteilung? Einige sagen, und das ist etwas, das heutzutage ein bisschen mehr und mehr kommt, habe ich den Eindruck, einige sagen, Jesus ist für mich schon wirklich der Größte, das Wichtigste, aber die Gemeinde, boah, ist nicht so wichtig oder vielleicht sogar, man hat sogar Vorbehalte. Hauptsache Jesus, ich und mein Jesus, das reicht. Das ist vergleichbar, wie wenn meine Frau, wenn Adrian sagen würde, weißt du Thomas, also ich liebe deinen Kopf. Es ist wirklich, ach toll, auch wenn die Haare ein bisschen weniger werden, es macht nichts. Aber dein Körper, komm mir bitte nicht zu nahe. Das muss nicht so sein unbedingt, oder? Wie schräg wäre denn das? Und wenn ich jetzt aber so im Blick auf die Gemeinde denke und Jesus, dann habe ich eigentlich ein größeres Manko, eine größere Schlagseite, das mir bewusst ist. Und da kann ich mich hinterfragen. Könnte es sein, dass ich einen Umkehrschritt vollziehen sollte im Blick auf den Körper von Jesus, den er in diese Welt gestellt hat, seine Gemeinde? Sei das eben in der Teilnahme an der Gemeinschaft. Aktiv, ich nehme teil und ich empfange. Sei das auch, wie ich denke über die Gemeinde, wie spreche ich über die Gemeinde. Falls ja, mache ich dir Mut, geh diesen Umkehrschritt. Lass dich nicht daran hindern. Ja, in diesen fünf Versen zeichnet Paulus, finde ich, ein gewaltiges Bild von Jesus Christus. Wir haben hier gesehen, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er hat als Erstgeborener Vorrang vor aller Schöpfung. Er ist der Schöpfer des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Er erhält alles in jedem Moment. Schenkt er uns das, hält er zusammen. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Was für eine hohe und machtvolle Person. Und darum sagt Paulus, soll Jesus in allem Vorrang haben. So sollen dann wir uns auch fragen, hat Jesus Vorrang in allem? Oder arbeite ich daran? Das wäre ja nur schon gut. Oder arbeite ich, dann ist mir das wichtig, steht er im Mittelpunkt? Stehen seine Interessen vor meinen? Oder vielleicht auch, wo sollte ich heute gewisse Interessen von mir eine Etage tiefer stellen zugunsten von seinen? Ihr Lieben, wenn Jesus die höchste Autorität ist, und das ist er, dann sollte ich ihm mein ganzes Leben weihen. Ein ganzes Leben. Das muss nicht heißen, dass ich alles ändern muss. Vielleicht schon, einige Dinge, aber es muss nicht unbedingt heißen. Aber wenn ich mich ihm weihe, dann unbedingt im Wissen, ich weiß, er liebt mich. Er ist allwissend und er wird mich nicht an die Wand fahren. Sondern es ist sogar, also rein vom Denken her, es ist ja intelligenter, wenn ich mich ihm anvertraue, weil er voll Liebe ist und alles weiß, als wenn ich mich selber mir anvertraue. Weil ich bin nicht ganz so weit wie er. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du irgendwann oder hast du schon den Ruf gehört in den vollzeitlichen Dienst als Missionar, Missionarin, als Pastor. Und wenn du den hörst, dann geh. Mutig. Vielleicht hörst du den Ruf, deine Stellenprozente zu reduzieren für diesen gewaltig großen Gott, wenn du den Ruf hörst. Also, dass du dich für ihn besser einsetzen kannst, wenn du den Ruf hörst, dann tu es. Ich kenne zwei Männer, die haben bewusst auf 80% reduziert, dass sie einen Tag in der Woche für Gott einsetzen können. Jesus ist so hoch erhaben, es lohnt sich, sich ihm hinzugeben. Willst du ihm dein Leben geben, ganz neu vielleicht? Charles de Foucault hat ein wunderbares Hingabegebet gesprochen. Ich habe so ein paar Zettel auf die Stühle, auf jeden zweiten Stuhl gelegt, weil wenn du keines hast, das sollte noch rumliegen, dann kannst du auch irgendwo eines schnappen. Ich möchte dieses Gebet einfach mal vorlesen. Also ich bete es jetzt noch nicht, ich lese es nur vor. Und ihr könnt dann mal schauen, ob ihr das nachher mitbeten wollt. Hier heißt es, mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was du willst. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt, so ersehne ich nichts weiter, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Lebens, weil ich dich liebe. Charles de Foucault hat das gebetet. Und ich möchte das jetzt mit uns beten. Ich lade dich ein, wenn du das möchtest, fühl dich frei. Du musst ja den Inhalt auch mitbeten können. Es muss aber nicht so sein, dass du das jetzt unbedingt fühlen musst. Du kannst dich auch entscheiden, das zu beten. Mit vielleicht zittrigen Knien, was auch immer. Vielleicht auch gar nicht zittrig, ist auch gut. Aber ja, ich lade dich ein. Und wenn du das mitgebetet hast, dann wäre es schön, wenn du am Schluss einfach hörbar Amen sagen würdest. Einfach so als Ausdruck, mal doch, ich habe mitgebetet. Ich möchte euch einladen, alle aufzustehen. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was du willst. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt. So ersehne ich nichts weiter. Mein Gott, in deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott. Mit der ganzen Liebe meines Lebens, weil ich dich liebe. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, und du siehst, wo wir stehen, jedes Einzelne. Und du siehst jetzt auch, wer bewusst das mitbetet hat. Du siehst auch, wer sagt, ich möchte mir das nicht überlegen. Ich nehme es mit in den nächsten Tagen und vielleicht bete ich es alleine daheim oder mit jemandem zusammen im Verlauf der Woche. Das wäre wunderbar. Und ich bitte dich, Herr Jesus, gib uns den Mut, dass wir es dir ganz hergeben können. Gib uns auch den Mut, vielleicht einzelne Punkte über den Haufen zu rühren lassen, dass wir dich ehren können. Du siehst unsere Schwachheit, Herr Jesus, immer wieder. Und danke, dass wir miteinander unterwegs sind als Gemeinde, dass wir uns helfen können und dass du in der Mitte bist von dieser Gemeinde. Wir haben dich so fest lieb und loben und preisen dich. Amen. Amen.